Boot Ahoy. Your Podcast bei Boot Düsseldorf.
Hallo und herzlich willkommen zu Boot Ahoy, dem Wassersport-Podcast der Boot Düsseldorf. Ein besonderer Gast heute, Mareike Gur, Journalistin, Turnberaterin, Seglerin seit Kindertagen und, so steht es in ihrem Buch, eine der wenigen Frauen, die eigenverantwortlich die Welt umsegelt hat. Mareike ist wieder auf Reisen. Die erste Reise war zwischen 2012 und 2016. Die Erlebnisse und Erfahrungen sind unter anderem nachzulesen in dem wunderschönen Buch Blau-Türkis-Grün, warum ich um die Welt gesegelt bin. Das ist auch meine erste Frage, Mareike. Herzlich willkommen. Warum bist du denn um die Welt gesegelt?
Hallo, ja. Warum bin ich um die Welt gesegelt? Das ist halt mal eine Frage, die mich die ganze Zeit begleitet hat, aber sie endet im Endeffekt damit, dass ich sage, ich bin auf dem Wasser am besten aufgehoben. Ich liebe es einfach, auf dem Meer zu sein. Ich liebe die Farben, ich liebe das Weite. Ich kann das besonders gut im Vergleich zu anderen Dingen, die ich nicht so gut kann. Und da gehöre ich irgendwie hin. Und ich war natürlich schon immer neugierig, was auch andere Länder betrifft und wollte viel reisen. Das verbindet sich gut. Und tatsächlich war der Ursprung gar nicht, dass ich unbedingt einmal ganz rumsegeln wollte, sondern ich wollte den Pazifik sehen. Das war mein Initial, warum ich das Ganze irgendwie gestartet habe. Und da ich mir ein Boot in Europa ausgeliehen hatte, das war ja nicht meins, was ich damals gesegelt bin, sondern ich habe es mir ausgeliehen. Und da ich es dann auch wieder nach Europa zurückbringen musste, zwischendrin den Pazifik besuchen, aber eben auch anschließend wieder zurück, wurde daraus eine ganze Runde. So ist das entstanden.
Okay, das hast du gerade gesagt, du bist fürs Meer gemacht, da gehörst du hin. Wann hast du das gemerkt? Wie bist du auf den Gedanken gekommen, dass das so ist? Was war für dich so ein bisschen die Initialzündung überhaupt, Wassersport, Segelsport zu entdecken und natürlich danach auch zu leben?
Ja, das reicht schon zurück in die Familie. Also mein Vater hatte kleine Sportkatamarane, als ich noch ganz klein war und dann irgendwann den ersten Trimaran. Und da hat mich das dann so richtig gepackt, muss ich sagen. Da habe ich dann auch selber angefangen zu lernen und durfte das Schiff selber fahren. Das war so mit 15. Das ist schon eine Weile her. Und seitdem bin ich natürlich nicht nur viel gesegelt, weil Segeln auch schon eine Passion, eine Sucht, etwas ist, was man nicht so schnell wieder los wird. Und dann bin ich beruflich eingestiegen. Das ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Ich arbeite also praktisch seit mittlerweile gut 30 Jahren in der Branche. Und dann ist man sehr stark da vernetzt und integriert. Und ich kann mir das Leben ohne das Wasser und ohne auf dem Boot zu sein, kann ich mir vorstellen.
Die Konsequenz war dann für dich aber auch an Land erstmal alle Brücken abzureißen, loszulegen und dich auf den Weg zu machen. Wie schwer war die Herausforderung, das wirklich so zu tun, das wirklich so konsequent umzusetzen? Oder war das eher ein schleichender Prozess, wo du gesagt hast, so mehr und mehr und mehr hat das für dich so ein Bild bekommen und war dann hinterher, naja, gar nicht mehr so schwer und automatisch, wie man sich das vorstellt als jemand, der es nicht tut. Also für uns ist es in Gedanken immer die große Entscheidung, der große Schritt und dann irgendwann bin ich weg und alles liegt hinter mir.
Ich glaube, das ist es genau. Das ist der schwerste Schritt, einmal loszulassen und zu sagen, ich wage mich das jetzt, ich traue mir das zu und ich kann alles das, was ich ja kenne und was ich an Komfortzone habe, das lasse ich hinter mir und begebe mich immer wieder ins Ungewisse. Wenn man das erstmal so lange macht wie ich, ist es nicht mehr so schwierig, weil man ja weiß, was man dafür auch bekommt und wie man mit der Ungewissheit umgeht. Aber das war ein Prozess insofern, als dass ich immer unbedingt in den Pazifik wollte und wusste, ich brauche dafür ein Boot, was ich auch länger als jetzt nur ein Charterschiff oder so segeln kann. Und das erstmal so einen Plan entwickeln, wie kriege ich das umgesetzt. Das hat natürlich ein paar Jahre gedauert. Aber dann, als sich die Idee tatsächlich ja konkretisiert hat, dann war die Entscheidung auch da. Das sind immer verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Natürlich weiß man irgendwann an einem Punkt in seinem Leben, ich muss was jetzt machen und nicht auch später schieben, weil ich dann vielleicht gar nicht mehr da bin. Das sind immer ganz entscheidende Gedanken, wenn liebe Menschen um einen rum plötzlich verschwinden und man kann es gar nicht begreifen. Und das andere war tatsächlich auch 2009 hatten wir so eine kleine Rezession und gab es nicht mehr die großen tollen Jobs. Die ganzen Sponsoren haben sich erstmal ein bisschen zurückgehalten und die Herausforderungen jobmäßig waren einfach nicht so, dass sie mich hier gehalten haben. Und das war meine Chance. Und dann konnte ich irgendwie sagen, so, jetzt lasse ich alles los, habe dann tatsächlich die Wohnung aufgelöst, Auto verschenkt, alles irgendwie was ich noch unbedingt meinte zu brauchen, in Kisten gepackt. Das ist ja auch ganz was anderes. Wenn man plötzlich aus dem Boot zieht, merkt man, wie wenig man braucht. Und dann alles hinter mir gelassen und losgefahren. Ja, das war 2010.
Losgefahren, zumindest für die auf die Weltumsegelung, bist du aber ja nicht alleine. Du hattest ja auch viele Gäste an Bord, viel Begleitung an Bord. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich fahre jetzt nicht wirklich single-handed um die Welt, sondern ich mache das mit wechselnder Crew, die hier und da zusteigt und auch wieder von Bord geht?
Das sind zwei Gründe. Das eine ist, ich teile gerne. Es macht mir Spaß, auch Leute dafür zu begeistern. Also wirklich auch Leuten zu zeigen, was es ist, was bedeutet, auf dem Wasser zu leben, diese ganzen vielen, vielen, vielen schönen Ecken und Buchten und Inseln zu sehen. Das ganz alleine, das finde ich eigentlich nicht so prickelnd. Also ich muss und will auch das Boot alleine bedienen können. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich ja nie weiß, wer an Bord kommt. Also die Handhabung muss auch schon möglich sein. Und deswegen fahre ich auch häufiger alleine. Aber das ist gar nicht mein Ziel. Ich liebe es einfach auch, Dinge weiterzugeben und auch Leute auszubilden und ein bisschen Motivation da in die ganze Geschichte zu bringen. Das nächste ist und bleibt leider auch die Finanzierung. Also ich habe null Kapital und dementsprechend musste ich alles und muss auch immer noch, was ich tue, damit finanzieren, dass ich Leute mitnehme, die dann eben auch dafür bezahlen. Und so gibt es eigentlich einen ganz guten Ausgleich, wenn man jetzt die Corona-Jahre mal nicht mitrechnet, die natürlich brutal waren für mich, kompletter Ausfall. Aber ansonsten ist das schon ein Modell, was funktionieren kann, wenn man eben den Leuten auch so viel mitgeben kann, dass sie Spaß dran haben mitzufahren. Und ich habe ganz viele Leute, die immer wieder kommen und wirklich viele Wiederholer. Das sind Freunde geworden. Insofern eigentlich segle ich mit Freunden weiterhin um die Welt.
Das klingt gut und das klingt auch so, wie es sein soll im Idealfall. Die Frage, die sich ja aufdrängt, ist so ein bisschen, wenn man die Leinen losschmeißt und um die Welt fahren will, hat man einen Plan im Kopf, hat man eine Idee davon, was man sehen möchte, wo man stoppen möchte, wo man Zeit verbringen möchte. Sprich, man hat einen Plan im Kopf. Wie war das mit dem Plan bei dir? Hast du den Plan umsetzen können oder hat er sich immer wieder neu justiert?
Also einen groben Plan muss man haben. Das geht gar nicht anders wegen der Wetter- und Windsituationen. Also ich bin ja die relativ typische Barfußroute gesegelt. Da gibt es einfach ganz klare Zeiten, in denen man in einem Ozean sein kann und in dem anderen nicht. Und das bestimmt dann eben zumindest mal so die halbjährliche Planung, sage ich mal. Ob man jetzt in einem Bereich oder einem Ozean vielleicht ein Jahr länger oder weniger lang bleibt, das hängt von der Zeit und vom Geld und von den Möglichkeiten ab. Aber grob wollte ich auf jeden Fall in den Pazifik und tatsächlich habe ich dann dort auch 2,5 Jahre insgesamt verbracht und das war schon die schönste Zeit. Es ist ja immer schwer, das so runterzubrechen und zu sagen, hey, hier war es am schönsten, weil auch andere Dinge wieder ganz überraschend großartig waren, auch im Indischen Ozean. Aber ich möchte da auf jeden Fall wieder hin. Also es ist auch meine weitere Planung, nochmal wieder in den Pazifik zu segeln, um dort noch mehr Zeit zu verbringen. Und im Groben hat meine Planung so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte, ganz grob gesehen. Aber wenn man es runterbricht, ist natürlich jeder Tag komplett neu und man muss sich immer wieder darauf einstellen, dass die Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat. Ob das jetzt das Einklarieren ist oder das irgendjemand irgendwo abholen oder das Wetter oder die Versorgung oder ganz, 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 ganz viele Dinge, die sich immer wieder anders entwickeln, als man sich das so gewünscht hat.
Was waren denn so die Highlights für dich? Du hast gesagt, der Pazifik, aber auch weniger geplant der Indische Ozean. Gibt es Situationen, Plätze, Orte, wo du sagst, das war für mich wirklich das absolute Highlight?
Ja, also ich habe da schon recht lange darauf hingearbeitet, tatsächlich dann in der Südsee anzukommen. Und wenn man dann von den Galapagos startet, sind das 3 Wochen auf See. Ich glaube, 18 Tage haben wir gebraucht, bis ich in den Marquesas, also wirklich für mich der Beginn der Südsee, als ich dort angekommen bin, das hört sich immer so komisch an, aber das ist schon ein ganz bewegender Moment. Das ist etwas, wo man merkt, nicht nur die landschaftliche Schönheit, die ist absolut wirklich atemberaubend. Man segelt in diese erste Bucht auf Fatu Hiva, das ist die östlichste der Marquesas-Inseln, und rechts und links rauschen die Wasserfälle runter und die Berge gehen wirklich über 1000 Meter hoch und sind knallgrün und es ist absolut überwältigend. Das ist das eine, aber auch das Gefühl, das geschafft zu haben. Tatsächlich irgendwie diese ganze Vorbereitung und diese ganzen, auch bis dahin ja schon langen Meilen und nicht immer vorgegebenen Möglichkeiten, dass man das dann tatsächlich erreicht hat, das war für mich ein ganz, ganz großes Gefühl. Aber insgesamt habe ich im Pazifik so viele Dinge erlebt, auch das Tauchen, was ich ja gelernt habe auf den Galapagos und dann fortgesetzt in den Tuamotus, das ist reines Unterwasserleben im Endeffekt, was wir da gemacht haben. Das ist noch so präsent, auch jetzt nach doch ein paar Jahren in meinem Kopf. Das ist schon sehr besonders, ja. Viele, viele schöne Orte und natürlich auch ganz viele Begegnungen mit den Menschen dort. Also ich spreche Französisch glücklicherweise und das bedeutet, dass man in hauptsächlich Französisch-Polynesien eben sich auch ganz gut mit der Bevölkerung ein bisschen austauschen kann. Und das sind tatsächlich auch bleibende Erinnerungen, was die einem so erzählen, noch von den Experimenten mit den Atomgeschichten in den französischen Ecken, was die einem erzählen in einfach Tahiti von dem ganzen Tourismus, der überhand nimmt, wie sie auch ihr einfaches Leben leben. Das ist ja auch ganz, ganz viel, von dem wir noch wieder lernen, wenn wir mit unseren großen, doch im Verhältnis teuren Schiffen dort ankommen und sehen, wie einfach das Leben sein kann und wie glücklich auch die Menschen dort sind. Das ist bleibend, sehr, sehr schön, ja.
Gab es umgekehrt Momente und Orte, von denen du dir mehr versprochen hast oder wo du auch möglicherweise negative Überraschungen erlebt hast? Es kann ja sowohl vom Ort selber her stammen, vom Platz selber her kommen. Es kann aber natürlich auch von Wind, Wetter und Schiff bestimmt werden. Also was waren so die Momente, wo du sagst, darauf hätte ich gut und gerne verzichten können und damit hätte ich auch in dem Moment und an der Stelle überhaupt nicht gerechnet?
Witzig, das ist tatsächlich mehr positiv überrascht als negativ überrascht. Wenn ich jetzt in meinem Gehirn grabe, das ist natürlich auch die Psychologie des Hirns insgesamt, dass wir die guten Dinge immer mehr behalten als die schlechten. Aber ich habe so viel häufiger gedacht, ach Mensch, hier würde ich jetzt doch noch viel länger gerne bleiben, weil es viel schöner ist, als ich mir das vorgestellt habe. Fidschi zum Beispiel hat mich total überrascht, würde ich das nächste Mal sehr viel mehr Zeit einplanen wollen. Ich habe immer gedacht, ach ja, das ist so ein bisschen touristisch und da fahren alle hin. Aber es gibt unglaublich entfernte und schöne und unberührte Ecken und ganz, ganz viele Inseln, die ich da gerne noch sehen würde. Wenn ich auf bestimmte Dinge gerne verzichtet hätte, dann waren das natürlich immer Wettersituationen, Stürme, Gewitter oder eben auch navigatorische Herausforderungen, die man sich vielleicht ein bisschen einfacher gewünscht hätte. Aber alles das gehört ja auch zum Lernprozess und dazu, wie man reift und wie man auf sein Boot vertraut. Und natürlich geht auch nochmal was kaputt, was man sich nicht vorher vorstellen konnte. Es geht eigentlich immer genau das kaputt, was man sich gerade irgendwie überhaupt nicht gedacht hat, sondern immer das, was man nicht an Bord hat, was man nicht so schnell reparieren kann. Alles das, was man schön vorbereitet hat, das bleibt genauso, wie es ist. Das sind die unvorhergesehenen Momente, die dann auch nerven, ganz klar. Also da kann man sich nichts vormachen. Und es gibt viele, viele Leute, die losfahren und das komplett unterschätzen und überhaupt nicht bedenken, wie viel Reparatur und Arbeit es ist. Dafür muss man eben doch eine ganze Menge Zeit einplanen. Das ist nicht nur in der Sonne liegen.
Jetzt bist du 2016 nach Hamburg zurückgekehrt von der ersten großen Reise mit dem geliehenen Katamaran. Mittlerweile bist du aber längst schon wieder unterwegs mit dem eigenen Schiff. Für die, die nicht regelmäßig deine Website www.magsail.de, Magsail ist M-A-G, wie Mareike Gur und dann Sail, wie der Segelsport, die nicht deine Seite regelmäßig verfolgen, was machst du gerade, wo bist du gerade unterwegs, beziehungsweise wo ist dein Schiff gerade und was ist der Plan für die Zukunft?
Ja, ich habe, nachdem ich zurückgekommen bin, 2016, ziemlich schnell festgestellt, dass das Landleben noch nichts wieder für mich ist. Und ich habe mich schnell nach einem neuen Schiff umgetan und habe tatsächlich dann ein eigenes gekauft, mit Kredit natürlich, aber grundsätzlich versucht, das auf eigene Beine zu stellen, um auch mehr Freiheit zu haben, die Hilfsprojekte, die ich schon lange angefangen habe, weiter auszubauen im Bereich Unterstützung, gerade in armen Ländern von Kindern. Das ist das, was ich da angefangen habe. Und was ich nun mit einem eigenen Schiff auch irgendwie ein bisschen besser umsetzen kann. Ich habe dazu Moana gekauft, also wieder ein Katamaran 2019 und bin dann im Frühjahr 2019 damit im Mittelmeer losgefahren, durchs Mittelmeer, über den Atlantik. Und dann in der Karibik hat mich Corona erwischt und jetzt bin ich über verschiedene Karibikinseln und die Bahamas in den USA gerade gelandet. Und von dort bin ich hergeflogen, um mal kurz nach 2,5 Jahren auch Deutschland wieder zu besuchen. So sieht es gerade aus und da werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen wieder zurückfliegen auf mein Boot. Hoffentlich klappt das und sieht es noch alles gut aus und dann fahre ich die Ostküste der USA hoch und wieder runter.
Wo bist du im Moment? Also wo ist das Boot im Moment?
Das ist die Chesapeake Bay, ne? Ziemlich in der Mitte, Salomons, also ja. Bei Washington ungefähr.
Wo geht es langfristig hin? Du sagst, du fährst die Ostküste rauf und runter, das geht vergleichsweise schnell.
Genau.
Wie geht es dann weiter?
Ja, das ist noch nicht ganz raus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich bin noch am Hadern, ob ich vielleicht noch eine Saison Bahamas fahre oder eine Saison karibische Inseln, also Leeward, Windwards, oder vielleicht doch mich schon traue, jetzt in den Pazifik nächstes Jahr zu fahren. Ist leider Gottes eine finanzielle Entscheidung, weil es durch Corona alles ein bisschen durcheinander gewirbelt wurde und ich nicht genau weiß, ob ich das mich schon traue. Aber eigentlich würde ich am liebsten im nächsten Jahr schon durch den Panama-Kanal und wieder in den Pazifik segeln.
Auf deiner Website steht, jeder, der Spaß am Segeln hat, ist eingeladen mitzukommen, auch dieses Mal?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch immer wieder Leute dabei gehabt, auch über den Atlantik natürlich, im Mittelmeer und jetzt auch in den Bahamas. 2 Jahre, wie gesagt, konnte keiner kommen wegen der Flugprobleme. Jetzt ging das wieder los. In den Bahamas hatte ich viele Leute dabei und auch jetzt im Sommer und alles, was danach kommt. Ich nehme immer Leute mit. Es macht mir Spaß. Es ist ein Stückchen Teilhaben an dem, was ich tue, was ich auch lieber gemeinsam erleben möchte mit anderen zusammen. Also ein bisschen Abenteuergeist, aber vor allen Dingen Spaß am Segeln, Voraussetzung. Und das Boot ist sehr komfortabel. Ich habe 4 Doppelkabinen, also da kann man bis zu 6 Leute nehme ich mit. Und dann ist es auch nicht zu voll. Und man kann dann Segeln lernen, man kann einfach auch nur Urlaub machen oder man kann entdecken, wie auch immer. Für jeden ist dann irgendwie auch die richtige Strecke. Das ist immer dann in Abstimmung, was passt.
Trifft man eigentlich immer dieselben Leute wieder? Also es sind ja viele unterwegs wie du, es sind viele unterwegs mit Familie, viele unterwegs mit zahlender Crew, natürlich auch viele alleine. Aber wie ist das? Trifft man sich an dem einen oder anderen Ort immer wieder oder verläuft es sich unterwegs dann doch um die große, weite Welt?
Kommt so ein bisschen drauf an, wo man unterwegs ist. Also ja und ja, man trifft sich immer wieder und das ist auch ganz toll. Man versucht sich auch manchmal zu verabreden, weil man sich einfach lieb gewonnen hat und gerne wiedersehen möchte. Manchmal passt es nicht. Manchmal sieht man sich ein Jahr nicht oder sogar 2 und trifft sich dann plötzlich auf irgendeiner ganz entfernten Insel wieder. Aber je vorgegebener so ein Weg ist, zum Beispiel, wenn man den Panama-Kanal durchquert, dann ist es eigentlich relativ eindeutig, wo wir alle langfahren. Da gibt es nicht mehr so viele Rechts- und Links-Möglichkeiten abzubiegen oder was anderes zu machen. Und dementsprechend wächst man auch sehr viel stärker zusammen. Es sind weniger Schiffe dort drüben unterwegs, es sind weitere Strecken. Aber irgendwie sind wir alle auf dem gleichen Track und dementsprechend wächst man da wirklich auch toll zusammen und sieht sich immer wieder. Und das macht das. Ich habe immer noch Leute, mit denen ich mich treffe von der letzten großen Reise. Das ist wunderschön, das macht Spaß, weil man ja auch dann unter sich ist und sich auch über ganz andere Sachen austauscht, als man jetzt mit jemandem, der an Land lebt und mit der Stromrechnung kämpft. Das sind ja andere Probleme.
Wenn man jetzt mal die Situationen, die durch Corona etc. bedingt sind, ein bisschen ausblenden und man nur auf die Schiffe guckt. Du hast einen Katamaran gehabt auf der ersten Reise, du hast wieder einen Katamaran, man macht Erfahrungen, man nimmt, das ist selber gesagt, Erfahrungen mit guten Teilen und schlechten Teilen wahr. Im Buch steht, dass der Generator dich auf dem ersten Turn wirklich massiv gequält hat. Was machst du anders? Was hast du gelernt? Welche Konsequenzen hast du, so was Ausrüstung, Hardware, Segel angeht, mitgenommen aus der ersten Runde um die Welt auf die Moana jetzt?
Ja, ich habe zum Beispiel keinen Generator mehr. Ich bin kein Freund von Generatoren und versuche dementsprechend auch, aber das sowieso grundsätzlich, den Energiehaushalt nicht so hoch zu fahren. Also ich habe keine Aircondition an Bord. Ich habe jetzt auch nicht 5 Tiefkühlboxen oder sonstige. Bin ja jetzt relativ viel mit Amerikanern oder parallel gefahren. Die haben alle einen ganz, ganz anderen Energieverbrauch als ich. Und das versuche ich klein zu halten. Ich habe natürlich mehr Solarenergie jetzt, auch weil ich es selber entscheiden kann. Auf dem vorherigen Schiff konnte ich das nicht so. Es sind viele Dinge, die man irgendwie ein bisschen versucht zu optimieren. Die Möglichkeiten werden auch immer besser, auch was wir technisch zur Verfügung haben. Da lernt man schon, was man braucht, worauf man sich unbedingt verlassen können muss und was eigentlich unwichtig ist. Und da gibt es schon eine ganze Menge Dinge, die ich auf der Reise auch gelernt habe. Vor allen Dingen aber, dass immer irgendwas ist und dass man sich immer darauf einstellen muss. Also Katamaran für mich ohne Frage die beste Lösung. Sicherlich nicht die günstigste, aber auf jeden Fall eine sehr komfortable Möglichkeit zu reisen. Und dementsprechend wäre das für mich auch immer wieder die erste Wahl. Aber auch alles andere, was Ausrüstung betrifft, hat immer mit dem Budget zu tun. Was kann man, was will man unbedingt, was braucht man auf jeden Fall? Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber gut ausgerüstet in den Pazifik ist das Allerwichtigste, weil da gibt es dann nichts mehr. Das muss man alles vorbereiten. Jetzt, wo ich momentan bin, kann man im nächsten Laden gehen und sagen, ach, mir ist da gerade was kaputt gegangen. Jetzt brauche ich mal schnell eine neue Antenne zum Beispiel gerade. Kein Problem. Aber das wäre im Pazifik einfach überhaupt nicht denkbar. Und so muss man redundante Systeme aufbauen und sich genau überlegen, was ist das absolut Wichtige, was man doppelt mitnehmen muss. Da bin ich ganz froh, dass ich auch schon natürlich eine ganze Menge auch an navigatorischen Sachen jetzt dort erlebt habe, wo ich genau weiß, so schlimm ist es nicht beim zweiten Mal. Also man geht auch entspannter da dran, weil man weiß, dass so ein Passdurchfahrt in so ein Atoll schon machbar ist. Man muss einfach nur ein bisschen timen und dann geht das schon. Dann ist der Respekt noch da, aber ein kleines bisschen von diesem Neuen ist schon weg. Das ist ganz gut.
Was dir unheimlich am Herzen liegt, du bist nicht ohne größeren Sinn unterwegs. Du hast ein Charity-Projekt ins Leben gerufen, Island Childcare, und unterstützt das jetzt auch deiner aktuellen Reise. Was ist Island Childcare? Was ist der Sinn? Was ist der Zweck? Was macht ihr und welche Veränderungen habt ihr, Projekte habt ihr mit deiner Initiative schon umsetzen können?
Das Ganze ist tatsächlich entstanden 2010, als ich erstmals losgefahren bin und das große, schlimme, schlimme Erdbeben in Haiti stattfand. Und ich wusste genau, ich komme ein Jahr später dort vorbei auf meinem Weg zum Panama-Kanal. Das war noch ein anderes Schiff, noch eine andere Reise, aber da ist das schon entstanden. Und dort bin ich auch das erste Mal dann nach Haiti gefahren, weil ich gedacht habe, wir haben Transportmittel. Wir sind Segler, wir haben ein Schiff, mit dem können wir von A nach B fahren und wir können auch Dinge hinbringen. Und das ist auch weiterhin die Idee, auch Jahre später, nachdem ich dann den Verein gegründet habe, zu sagen, wir können Spenden sammeln, aber wir können vor allen Dingen direkt helfen, indem wir es auch hinbringen. Und das habe ich mit dem zweiten Boot gemacht, das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Ich bin also mittlerweile 3-mal in Haiti gewesen, habe das Schiff immer komplett vollgepackt und eingekauft in der Dominikanischen Republik, sehr viel reicherer Teil der Insel, und bin dann nach Haiti rüber und habe das vornehmlich in Waisenhäuser und Schulen verteilt. Das geht wirklich um Grundlebensmittel, es geht um Medikamente, es geht um Basics, ganz, ganz einfaches Überlebensmittel. Und in Tonga haben wir Dinge hingebracht, nachdem Hurricane da durchgezogen ist. In Dominica auch, also eine der karibischen Inseln. Verschiedene Inseln angelaufen, wo genau klar ist, gerade die Jüngsten unserer Gesellschaft können sich nicht selber helfen und brauchen Unterstützung. Dafür sammeln wir weiter Geld. Und dieses Geld setzen wir dann wirklich direkt ein, das heißt einkaufen, aufs Schiff laden und hinbringen. Das Einzige, was jetzt wirklich noch fehlt, sind weitere Schiffe, weil ich natürlich nicht überall sein kann mit Moana und mir auch manchmal die Hände gebunden sind, weil ich das Schiff grundsätzlich finanzieren muss, also auch Touren anbieten muss erstmal und erst dann wieder Hilfsprojekte starten kann. Also wir brauchen mehr Schiffe, die sich bereit erklären, auf entlegene Inseln zu fahren und dann auch mit unserer Hilfe gerne einkaufen und was mitbringen. Das wünsche ich mir, das wäre schon toll, wenn wir das noch ein bisschen ausbauen. Und insgesamt kann man sich da gerne engagieren.
Absolut. Hoffentlich erreichen wir auch hier jemanden, der sich Gedanken macht und möglicherweise schon unterwegs ist und helfen kann. Frage: Haiti liegt jetzt nicht klassischerweise auf der Route der Weltumsegler. Es liegt auf der Route, aber die meisten fahren mit einem großen Bogen dran vorbei, so muss man sagen, weil auch ja von allen, die sich vermeintlich auskennen, gesagt wird, haltet euch von Haiti fern, es ist ein gefährlicher Ort für Segler, die unterwegs sind in der Karibik, durch die Karibik. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie gefährlich ist es denn wirklich?
Also ich bin tatsächlich auch dieses Jahr nicht hingefahren wegen der Gefährdungslage. Aber es gibt diesen einen Ort im Südwesten, eine kleine vorgelagerte Insel, Île Avache heißt die. Da ist die Welt, ich will nicht sagen, die Welt ist noch in Ordnung, es ist in Haiti natürlich komplett falsch, aber dort ist die Kriminalität eigentlich nicht vorhanden, weil die auch genau wissen, dass wenn sie irgendetwas ja auch an Geschichten sozusagen über sich hören, dann kommt gar keiner mehr. Das hält leider Gottes die mittlerweile zahlreichen Gangs, die auf Haiti eigentlich das Sagen haben. Es ist ja gar keine Regierung mehr im Amt, sondern es ist ja im Endeffekt fast anarchische Zustände. Also es wird alles regiert von korrupten Gangs, die jeden Transport unterbinden. Und dementsprechend ist es noch wichtiger, dass wir die Dinge wirklich direkt hinbringen und nicht in irgendeinem Landwege. Das funktioniert einfach nicht. Ja, ich würde sagen, da kann man noch hinfahren, aber man muss schon um alles andere, also auch gerade Port-au-Prince und die Bucht von Port-au-Prince, einen großen Bogen machen. Und ich habe mich tatsächlich in diesem Jahr nicht getraut, im letzten Jahr schon, war aber auch nicht ganz, ich glaube, wir müssen dem Land jetzt ein bisschen Zeit zur Beruhigung geben. Und das fällt schwer, weil man sieht, wie viel schlimmer es immer wieder wird und wie wichtig die Hilfe eigentlich wäre. Da wünsche ich mir, dass es sich ein bisschen beruhigt und wir wieder hinfahren können.
Ja, toi, toi, toi dafür und wirklich Hut ab für das Engagement. Und wirklich, ich wünsche euch und wünsche dir, dass ihr viele, viele weitere Segler findet, Boote findet, Crews findet, die ihre Präsenz vor Ort auch nutzen, um wirklich mal auf einer Etappe was Gutes zu tun, was auszuliefern, was mitzunehmen und mitzubringen, was wirklich auch benötigt wird und den Leuten zugutekommt, den es dort, wo man sich gerade umtut, nicht so gut geht.
Es ist ja nicht nur Haiti. Also es gibt auch andere Orte, wo wir auch gut Unterstützung gebrauchen können, die nicht gefährlich sind, die einfach nur eher auf dem Wege eines Seglers liegen, als auf dem Wege irgendeines Postschiffes oder anderer Versorgungsmöglichkeiten.
Wo melden sich Segler, die helfen wollen?
Am besten direkt beim Verein islandchildcare.de. Also wir haben wirklich auch eine deutsche Internetseite. Sind ein kleines Team. Da wird sich auf jeden Fall jemand melden, wenn ich es nicht kann, weil ich auf See bin, ist das natürlich schon ab und zu mal so. Aber ich freue mich über jeden, der irgendwie Lust hat, Ideen beizusteuern, Hilfe beizusteuern. Und sei es nur vom Schreibtisch aus, auch da brauchen wir Unterstützung.
Reden wir über die Boot Düsseldorf, Mareike. Seit ich denken kann, gehörst du zum Inventar. Ja. Bist über Jahrzehnte ein festes Gesicht im Presseclub. Ich glaube nicht. Kommst du in 2023 zur Boot zurück?
Ganz fest geplant, ja. Genauso wie es ja schon 2021 und 2022 ganz fest geplant waren. Moment, 20 war ich ja noch da.
20 waren wir noch.
War ich noch da und habe das auch tatsächlich sehr, sehr, sehr vermisst, dass es jetzt 2 Jahre ausgefallen ist. Insofern ist es ganz fest wieder in meinem Plan und ich fliege davon dann auch von, egal wo ich bin, immer nach Deutschland zurück zur Messe.
Boah, bildlich. Was hast du denn vermisst? Also was verbindest du mit der Messe? Wo ist das Vermissenserlebnis? Was zieht dich auch immer wieder dann dahin, vor allem so aus der Ferne?
Naja, es sind die Verbindungen, die Begegnungen, es sind die Menschen, das sind ja auch unglaublich viele Freunde, die in der Branche arbeiten, es sind die Besucher, es sind alles, was an menschlichem Austausch für mich damit zusammenhängt. Tatsächlich bin ich nur noch wenig an Ausrüstung oder auch zeitlich kaum noch möglich, irgendwie mich wirklich umzugucken auf der Messe. Aber die Begegnung, also für mich ist Düsseldorf immer und wird es auch immer bleiben wahrscheinlich, das Ereignis des Jahres, wo sich jeder trifft, wo alle hinkommen, wo, wenn man mit irgendjemandem was besprechen will oder sich überhaupt mal sehen möchte, wenn man sich lange nicht gesehen hat, wenn man irgendwas auszutauschen hat, dann trifft man sich in Düsseldorf. Da freue ich mich unheimlich, weil gerade jetzt durch Corona wir uns alle ganz lange nicht gesehen haben und das wird toll. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, dich 2023 wieder auf der Boot zu sehen. Mareike Gur, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und viel Erfolg mit Island Childcare und vor allem gute Reise erstmal zurück zu Moana und weiter mit deinem Katamaran.
Tausend Dank. Dankeschön. Bis bald.
Boot Ahoi. Your Podcast bei Boot Düsseldorf.